Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gesprächspartner den Christoph begrüßen. Christoph, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir uns in live und in Farbe sehen und bin unglaublich gespannt, was ich heute über dich erfahren darf und wohin uns dieses Gespräch führt.
Ich bin mindestens genauso gespannt wie du, glaube ich. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Ja, sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, wir stürzen uns direkt rein.
Gerne.
Mit der allerersten Frage, wer bist du?
Ich bin Christoph und bin jetzt in meiner, ich würde sagen, zweiten Lebenshälfte angekommen. Ja, bin auf einer gerade, glaube ich, gerade ganz spannenden Reise. Nicht nur beruflich ergeben sich gerade ein paar neue Dinge, sondern auch im Leben habe ich gerade ein paar neue Türen, glaube ich, geöffnet in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar anderthalb Jahren. Und so sitze ich jetzt vor dir.
Ich komme darauf auf jeden Fall nochmal zurück. Ich möchte dir aber erstmal die Frage stellen, stell dir vor, ich ziehe aus einem Regal das Buch über dein Leben heraus. Was für ein Buch halte ich in der Hand und was lese ich auf dem Einband?
Du hältst auf jeden Fall ein Buch in der Hand, was jetzt schon relativ dick ist, was sehr unterschiedliche Kapitel hat, die teilweise sogar sehr separiert voneinander sind, weil mein Leben relativ, einfach unterschiedliche Kapitel bisher hatte. Ich würde sogar sagen, ich kann darin einen roten Faden entdecken, aber der Leser eines Buches wird vielleicht denken, boah, ganz schön unterschiedliche Dinge, die der Mann schon gesehen hat, erlebt hat. Und ich habe ein Buch heute sogar hier mitgebracht, es liegt vor uns auf dem Tisch. Das ist ein Buch, was mich sehr inspiriert hat und das heißt Ein wenig Leben. Und ich glaube sogar, dass ich in der Mangelung eines so spontanen, wenig anderen kreativen Titels genau diesen Titel nehmen würde für mein Buch.
Mit welchem Kapitel würde das Buch beginnen?
Tatsächlich chronologisch. Ich glaube, ich würde mein Leben, wenn das Buch über mein Leben ist, würde ich es chronologisch erzählen und es wird in meiner Kindheit beginnen. Einer sehr behüteten Kindheit, einer sehr ruhigen Kindheit.
Wie kann ich mir den Christoph vorstellen?
Den jugendlichen Christoph?
Ja, den kindlichen, jugendlichen Christoph.
Einen schüchternen Christoph? Einen sehr unsicheren Christoph, einen fragenden Christoph, einen strebsamen Christoph, einen aber eben auch sehr, ich habe es eben, glaube ich, gerade schon gesagt, einen sehr behütet aufwachsenden Christoph, der in einem sehr stabilen Elternhaus, vielleicht manchmal, aus der Retrospektive, vielleicht manchmal fast ein bisschen zu behütet, aufgewachsen ist.
Du hast gesagt, schüchtern, du hast gesagt, unsicher, fragend, strebsam. Wie viel ist von diesem Christoph übrig geblieben?
Schüchtern bin ich nicht mehr. Unsicher bin ich immer noch bei bestimmten Situationen. Ich betrachte das häufig so, dass ich wie so einen Köcher hinten auf dem Rücken trage. Ja. Und da sind viele Pfeile drin, die 41 Jahren so quasi da reingesammelt hat. Und die kann man im Leben, auch wenn ich Kriegsmetaphern jetzt nicht oder Kampfmetaphern nicht unbedingt mag, aber die kann man im Leben ja sozusagen abfeuern. Und bei dem Thema Unsicherheit ist, glaube ich, sehr, sehr viel Professionalität im Umgang mit Unsicherheit dazu gekommen. Ja. Nennen wir es mal den Pfeil. Und deswegen glaube ich innerlich an vielen Stellen immer noch unsicher, aber ich glaube eher fragend als unsicher.
Ja.
Und das aber überspielend manchmal mit einfach einer Professionalität, dass es vielleicht nach außen gar nicht so richtig auffällt. Mhm. Was ich immer noch bin, das dritte Attribut, ich glaube, ich bin immer noch strebsam. Das ist oder war in meinem Leben oft eine ganz, ganz starke Triebfeder im positiven Sinne. Es hat mich aber, glaube ich, auch wenig genießen lassen in meinem Leben, weil ich halt immer das Streben nach Erfolg oder das Streben nach Weiterkommen oft über Privates gestellt habe. Mhm. Aber ganz ohne Wertung. Also ich würde das jetzt gar nicht so sehr werten, boah, da ist aber ganz schön viel, da ist auf der Strecke geblieben im negativen Sinne, sondern möglicherweise sogar unbewusst, bewusst strebsam gewesen. Also ich würde das gar nicht negativ konnotieren.
Ja. Was löst bei dir immer noch Unsicherheiten aus?
Ich würde sagen, mir hat mal ein Psychologe erklärt, ich weiß nicht, ob das stimmt, also ich bin mir sicher, dass das stimmt, weil er hat es mir erklärt, krieg's nun nicht mehr so richtig zusammen, deswegen ist es gefährliches Halbwissen. Aber ich muss das kurz einleiten. Er hat mir gesagt, dass so die klassische Situation, vor Leuten zu sprechen, viele Leute immer noch unsicher macht. Und es gibt so verschiedene Stufen. Manche können ganz einfach, wir sitzen jetzt hier zu zweit in einem Raum, da fühlen sie sich unsicher, weil sie sozusagen unsicher in so einem One-on-One-Gespräch sind. Ja. Manche fühlen sich in Gruppen so bis 10, 15 Leuten, wo man noch ein Individuum ist, wo es aber trotzdem schon eine Gruppe, da fühlen sie sich unsicher. Und manche oder sogar die meisten fühlen sich unsicher vor, ich muss vor 500 Leuten sprechen, habe Lampenfieber und so weiter. Ja. Ich habe sehr früh in meinem Leben gelernt zu präsentieren. Ich habe früher beim Radio, war sehr früh schon als Jugendlicher beim Radio und musste mich immer ausdrücken, musste immer präsentieren. Ja. Und deswegen habe ich relativ früh keine Unsicherheit gehabt, vor vielen Leuten zu sprechen. Mhm. Und ich bin überhaupt nicht unsicher in diesem One-on-One, oder würde ich zumindest von überhaupt nicht unsicher, im One-on-One zu sein. Aber ich bin beispielsweise unsicher in so einer Gruppe, wenn ich neu reinkomme und das ist so 10, 12 Leute, das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Vielleicht nehme ich es erst wahr, weil ich jetzt dieses psychologische Korsett oder Framework kennengelernt habe, aber ich habe gemerkt, genau das ist die Situation, ich bin auf großen Bühnen nicht unsicher, überhaupt nicht, kein klassisches Lampenfieber und ich traue mich irgendwie in einer Kennenlernsituation mit ein oder zwei Leuten total aus mir rauszugehen. Was ich nicht schaffe, ist irgendwie mich in Gruppen von so 10, 12 Leuten mehr gut reinzufinden oder sozusagen da offen zu sein. Da bin ich sehr unsicher, schüchtern, werde vielleicht sogar rot. Also solche Dinge fallen mir da auf. Ja. Vielleicht eine sehr klassische Situation von oder Beschreibung von Unsicherheit, aber das wäre das Erste, was mir einfällt.
Ja, was glaubst du, woran liegt das, wenn du jetzt mal so ein bisschen hypothesieren darfst?
Ich glaube, ich möchte relativ schnell zeigen, wer ich bin. Oder ich wollte früher relativ schnell zeigen, wer ich bin, vielleicht auch, was ich kann, wollte mich vielleicht irgendwie darstellen. Und das ist mir in so einer Größenordnung, gelingt mir das nicht. Ich bin in einer One-on-One-Situation, würde ich behaupten, relativ schlagfertig. Ich habe jetzt nicht den besten Humor, aber ich würde sagen, ich habe zumindest trotzdem ein kleines bisschen Humor. Und ich glaube auch, dass es auf großen Bühnen ich das hinkriege. Ich kriege das aber null hin bei eben dieser genannten Größe von 10, 12, 13 Leuten. Immer reproduzierbar, da bin ich nicht locker genug, weil es einfach eine Unsicherheit ist, mich in kürzerer Zeit nicht gut reinzufinden in so ein Gruppengefüge. Wenn es allerdings beruflich beispielsweise ist, wir reden über das Private jetzt, wenn es beruflich ist und sagen wir mal, früher hatte ich in der Uni so ein Assessment Center Training, wo es ja ganz viel darum geht, zu sagen, so Fallstudien zu lösen, wo wir beide wissen, dass es gar nicht so sehr um die Lösung der Fallstudie geht, sondern nur, wie ist Gruppendynamik. Da würde ich sagen, bin ich tendenziell sehr gut und bekomme relativ schnell diese Leader-Funktion irgendwie zugeschrieben.
Ja.
Aber null im Privaten. Da finde ich ganz anders. Das kriege ich nicht so gut hin.
Ich habe gerade so gedacht, weil es vielleicht auch gar nicht drauf ankommt, Leader zu sein und irgendwie herauszufinden, wer möchte ich vielleicht auch sein in so einer Gruppe? Was möchte ich von mir zeigen, habe ich gerade noch so gedacht. Und gleichzeitig ist man ja auch in solchen privaten Gruppen noch nicht so richtig sicher, was ist denn das für eine Art von Beziehung?
Richtig, das ist so. Und vielleicht anknüpfend an das, was du gesagt hast, wie verletzlich will ich mich zeigen und wie stark will ich eigentlich sozusagen jemanden nach außen zumindest scheinen. Da brauche ich vielleicht ein bisschen länger als der eine oder andere.
Gäbe es ein Kapitel über Verletzlichkeit in deinem Buch?
Ja.
Ja?
Ja.
Was würde drinstehen?
Es würde auf jeden Fall über mein Outing etwas drinstehen. Mhm. Sicherlich in dem Leben eines schwulen Mannes immer ein sehr, sehr wichtiges Kapitel. Ja. Oder in dem Buch eines schwulen Mannes ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, damit auch im Leben. Und damit eben, und das erklärt, glaube ich, auch sehr, sehr viele Dinge, eben dieses, was ich vorhin schon mal gesagt habe, immer nach außen hin einen Schein aufbauen oder einen Panzer aufzubauen, was man als Jugendlicher oder junger Mann sogar noch gemacht hat und darunter trotzdem eigentlich verletzlich zu sein, das macht was mit einem. Das kann man sehr gut mit anderen homosexuellen Männern und Frauen besprechen, die das alles durchhaben. Es ist manchmal, habe ich das Gefühl, schwer für einen, ich sage jetzt mal Außenstehenden, zu verstehen, was man da über so viele Jahre beim einen nennen oder der einen ist das mit 5 oder 6, sind diese Gefühle schon klar. Bei mir würde ich sagen, war ich ein totaler Spätzünder, aber dafür dann vielleicht umso kompakter und vielleicht umso intensiver die Amplitude. Ja. Von himmelhoch jauchzend bis tief betrübt. Mhm. Und das macht was mit einem. Da habe ich mich, glaube ich, gut mit mir selber beschäftigt, würde ich behaupten, um das sozusagen für mich aus dem Weg zu räumen, die Dinge, die da irgendwie im Kopf früher waren. Aber auf der anderen Seite, wenn es um das Thema Verletzlichkeit geht, ich war früher mit diesem Thema sehr verletzlich und habe versucht, das zu überspielen, habe auch ganz unschöne Seiten an mir kennengelernt, um Schaden von mir abzuwenden, habe ich eher andere denunziert, ja, so Denunziantentum, was ich, wenn ich jetzt über, keine Ahnung, die NS-Zeit oder sowas einen Film sehe, sozusagen für mich löst das ganz, ganz befremdliche Gefühl, wie können Menschen anderen Menschen sozusagen so etwas antun, aber mich selber reflektierend, würde ich sagen, ich habe das auch schon mal gemacht, sozusagen, um Schaden von mir abzuwenden oder ein Häkchenschaden, ist ja kein Schaden, aber sozusagen, um Gerüchte von mir abzuwenden, andere versucht, denen etwas anzuhängen. Und das ist, also ich glaube, dieses Thema Verletzlichkeit oder das Kapitel Verletzlichkeit wäre ein relativ durchaus umfangreiches.
Welche Dinge mussten aus dem Weg geräumt werden?
Die Beziehung zu meinen Eltern musste bereinigt, klingt so komisch, aber sie musste ja aufgearbeitet werden, neu definiert werden, weil ich in meinem Outing vor nichts mehr Angst hatte als die Reaktion von meinen Eltern. Und das geht, glaube ich, ich bin Anfang der 80er Jahre geboren, also diese Generation, die kann das sicherlich noch eher, also die schwule Generation kann das sicherlich durchaus nachvollziehen. Ich glaube, heutzutage fällt es den Jugendlichen viel einfacher, weil viel mehr, ich will jetzt nicht diese Plattitüden, aber die ganzen Role Models, die ich nicht hatte, die sind natürlich jetzt einfach in den letzten 10, 15, 20 Jahren dazugekommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ja meine Eltern auch aus einer Generation kommen, die natürlich nochmal ganz anders erzogen worden sind, auch von ihren Eltern wiederum. Das ist ja über Generationen weitergetragen. Und das sozusagen zusammengenommen, hat die Beziehung schon vorbelastet. Aus der heutigen Sicht, würde ich sagen, viel zu viel Gedanken vorher gemacht. Ich würde trotzdem sagen, lieber, ich habe mir dann zu viel Gedanken gemacht, als vielleicht zu wenig, weil ich finde, es steht etwas auf dem Spiel. Ich hatte eine sehr gute, ich habe vorhin über die behütete Kindheit gesprochen, eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern gehabt und habe sie auch heute noch. Und das ist mir wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, das ist für mich das wichtigste Gut in meinem Leben, sind meine Eltern. Und diese Beziehung wollte ich nicht nur nicht zerstören, sondern nicht nur einfach auch nicht anknacksen. Ja. Und deswegen habe ich sehr, sehr lang mit mir gehadert, wann ist der richtige Zeitpunkt, was sind die richtigen Worte und wie bringe ich es überhaupt rüber, in welchem Format mache ich das? Und ich habe dann einen Brief gewählt, weil mir die Worte nicht gefehlt haben, aber ich habe mir nicht getraut, sie mündlich auszusprechen.
Wie war die Reaktion?
Ich habe es so gemacht, dass ich diesen Brief losgeschickt habe und gewusst habe, dass wir nicht sofort darüber sprechen müssen. Das hat mir die Chance gegeben, erstmal so ein bisschen diesen, ich fand es eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht so schlecht, wie ich das gemacht habe, weil ich habe den Wind aus den Segeln genommen. Ich finde, wenn jemand so ein Thema vor den Latz geknallt bekommt, um das mal auf Neudeutsch zu sagen, und dann sofort eine gute Reaktion oder auch was auch immer, eine auf jeden Fall eine durchdachte Reaktion zu erwarten, das ist unfair. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt 20 Jahre lang Zeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, meinen Eltern zuzumuten, dass in in 10 Minuten zu durchdringen und darauf eine adäquate, ich sage mal, Antwort zu formulieren, das ist sehr unfair. Und deswegen habe ich ihnen eigentlich die Zeit gegeben, sich damit auseinanderzusetzen und habe dann, und das ist ein Detail auszuführen, aber habe dann gab dann ein Gespräch danach und da haben wir dann drüber gesprochen und auch da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, das war so gemischt, würde ich sagen. Insgesamt aus heutiger Sicht schon gut, aber ich musste auch akzeptieren, dass es eben auch die Generation meiner Eltern es ein bisschen schwer hat, damit umzugehen. Das habe ich ihnen aber auch zugestanden. Ja. Ich glaube, wenn man da nicht das Verständnis auch für die Gegenseite aufbringt, wie bei vielen Themen im Leben oder bei allen Themen eigentlich, in dem es immer zwei Seiten gibt, dann tut man dieser Generation eben auch nicht recht.
Mhm. Welches wäre dein schwerstes Kapitel?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sogar sagen, das eben Zitierte. Mhm. Ja, es war ja überschrieben mit Verletzlichkeit. Mhm. Ich würde ansonsten sagen, dass ich in sehr, sehr erfreulicher Weise keine großen, schweren Brocken sozusagen in diesem Buch bisher aufarbeiten müsste, sondern ich eigentlich auf gar keinen Fall ein leichtes und auf gar keinen Fall ein immer nur bergauf Leben hatte, aber keins, wo ich sagen würde, das ist ein wirklich sehr, sehr schweres Kapitel, außer eben das intensive Kapitel, von dem ich eben gesprochen habe. Mhm. Also eigene Identität, Umgang mit Sexualität, der eigenen Sexualität und das Offensein, der Begriff von Freiheit, der jetzt eigentlich, ich habe ja eingeleitet mit meiner zweiten Lebenshälfte, in die ich jetzt komme, den ich nochmal ganz anders kennenlerne, aber ein richtig schweres Kapitel hätte das Buch bis jetzt nicht.
Du hast gerade von Identität gesprochen. Und es klingt für mich danach, als wüsstest du, wer du bist, wie deine Identität aussieht. Aber was heißt das für dich ganz konkret?
Ich weiß nicht mal, ob ich das wirklich weiß, ob das schon abgeschlossen ist, dieser Prozess. Aber ich habe mich ich kreise immer um das Thema Outing. Ich habe mich in diesem Zusammenhang relativ viel mit mir selber beschäftigt. Und ich habe halt vorher, würde ich aus heutiger Sicht behaupten, eine Rolle gespielt und war wenig ich selbst. Mhm. Und durch das Outing habe ich gelernt, Dinge offener anzusprechen, habe die eigenen Wünsche besser formulieren können. Mhm. Das waren die Wünsche, die zum Anfang des Studiums waren. Das sind nicht mehr die Wünsche heute, aber ich sozusagen aus einer Metaperspektive. Und habe insbesondere, und das ist sicherlich das, was mich am meisten gefestigt hat, und das kam auch relativ in einem nahen zeitlichen Zusammenhang, ich hatte die große Chance, dass ich als junger Studierender ins Ausland gehen konnte und habe, wie ja viele, die ins Ausland gehen, das hat mich in meiner Identität auf jeden Fall nochmal gefestigt, weil ich bin nach Australien gegangen und war 16.500 Kilometer von zu Hause entfernt. Mhm. Ich habe mein Leben buchstäblich zurückgelassen. Ich bin zwar mit zwei deutschen Freunden dorthin und wir hatten uns aber die Hand gegeben und wir haben es auch so durchgezogen, dass wir nach einer Woche dort auf keinen Fall mehr was zusammen machen, sondern uns dort so durchkämpfen. Und das hat, würde ich sagen, also 1,5 Jahre nach meinem Outing und dann nach Australien zu gehen. Mhm. Es ist ein anderer Christoph zurückgekommen, als er hingeflogen ist nach Australien. Jemand, der sich ausprobiert hat, jemand, der ganz klassisch, das ist wahrscheinlich am einfachsten zu beschreiben, der sehr sicher war in einer neuen Sprache, der aber einfach gemerkt hat, mich kann im Leben, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, eigentlich wenig erschüttern, weil ich habe mich jetzt hier über ein Jahr in einer komplett fremden Welt durchgekämpft. Jetzt ist Australien hat ja viele europäische kulturelle Parallelen, aber trotzdem, ich war damals 21 und das war für mich trotzdem eine ganz, ganz große Herausforderung. Ja. Und ich bin A, mit einer Beziehung zurückgekommen, die ich vorher nicht hatte, und B, bin ich aber eben auch habe viele andere Beziehungen aufgebaut und jetzt gar keine partnerschaftliche Beziehung. Das war so der große, erste große, ich sag mal, Prüfstein, den ich in meinem Leben gehabt habe.
Du hast gesagt, du bist als anderer Christoph wiedergekommen. Was war noch anders? Was hast du vielleicht, als du die Reise gestartet hast in Deutschland, was hast du da gelassen und was hast du aus Australien mitgenommen?
Ich habe, glaube ich, meine Kindheit dort gelassen. Und ich bin als erwachsener Mensch, ohne dass ich jetzt eine gute Definition geben kann, was das wirklich heißt, aber ich würde es so beschreiben, ich bin als erwachsener Mensch zurückgekommen. Da ich eben eine behütete Kindheit hatte, habe ich lange Zeit mich in diesem behüteten Umfeld, selbst im Studium, am Anfang noch sehr, sehr wohl gefühlt. Und durch dieses, ich sage mal, raue Rausgehen, 16.000 Kilometer entfernt, bin ich einfach sehr, sehr schnell in diesem einen Jahr, ja, ich würde sagen, erwachsen geworden.
Und du hast vorhin den Begriff Freiheit genannt. Was heißt für dich Freiheit? Und du hast auch gesagt, du bist in der zweiten Lebensphase und irgendwie fühlt sich das jetzt noch mehr nach Freiheit an, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was heißt das und woran merkst du, dass du Freiheit genießen darfst?
Ja, das ist wahrscheinlich im Moment so mein größtes Lebensthema, das Thema Freiheit, weil ich eigentlich erst jetzt reflektiere, dass ich schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch war, das aber vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht so hätte formulieren können. Und vor allen Dingen aber, dass ich fast ein bisschen wehmütig zurückschaue auf meine, nennen wir sie mal, die erste Lebenshälfte, weil ich sage, da hatte ich eigentlich auch schon extrem hohe Freiheitsgrade, aber ich habe sie nicht genutzt. Ich habe mir selber und Weggefährten von mir, werden das sicherlich auch so genauso bestätigen, habe es selber auf ganz eigenartige Weise geschafft, mir trotz hoher Freiheit so ein Korsett zu bauen. Mich also, ich würde fast schon sagen, selbst zu geißeln, was Einschränkungen angeht. Ich habe vorhin gesagt, so ich war als Kind, das bin ich heute noch, sehr strebsam. Man könnte fast schon sagen, wenn man es jetzt einen negativen Begriff dafür sucht, fast schon verbissen. Und das hat mich eigentlich nie die Freiheit, die ich hatte, wirklich genießen lassen können. Ich bin ein Mensch, der relativ wenig loslassen kann, der relativ wenig ganz klassisch genießen kann. Ich sage mal so 5 Grad sein lassen, einfach mal fallen lassen. Ein sehr kontrollierter Mensch. Das sind also, könnte man jetzt als negative Eigenschaften sagen. Ich würde die erstmal ganz neutral sehen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es alles immer nur negativ ist. Weil meistens gibt es positive und negative Seiten eines solchen Wortes oder einer solchen Eigenschaft. In Bezug auf Freiheit aber heißt es natürlich, dass selbst wenn man sie hat, dass ich es trotzdem geschafft habe, mir immer mehr Arbeit aufzuhalten, als man wahrscheinlich hätte machen können. Mich immer sehr in ein Terminkonstrukt, Terminkorsett. Korsett ist schon das Wort, das wird zugeschnürt, bis es fast schon wehtut.
Bis man keine Luft mehr kriegt.
Genau, bis man keine Luft mehr kriegt. Genau so. Und das trifft es eigentlich total gut. Da habe ich mich selber reingebracht. Und die Antwort weiß ich aber noch nicht, warum ist das so? Warum habe ich mir quasi dieses Korsett so zugeschnürt, bis ich keine Luft mehr bekomme? Und war das so ein bisschen, wollte ich vielleicht auch leiden? Das fragt man sich ja manchmal so. Will man das so sagen, bis es wehtut? Bis es zu sagen, man eigentlich weiß, jetzt ist genug. Wie weit geht der Körper mit, so nach dem Motto? Und bin da auch in meinem Leben, würde ich sagen, zweimal so an die Grenzen gekommen. Reden wir von der zweiten Lebensphase, in der ich mich jetzt befinden würde. Und das hat wahrscheinlich ausgelöst, gar nicht so der 40. Geburtstag, sondern Corona, die Corona-Zeit. Weil die Corona-Zeit war für mich ein großer Reset. Viele Leute fanden die Corona-Zeit ja ganz schrecklich, weil sie sich mit anderen Leuten nicht austauschen konnten und weil sie die soziale Interaktion nicht hatten und so weiter. Wenn man aber jemand ist, der, und das war in Hochzeiten, waren es bestimmt mal 70 Stunden auch in der Woche gearbeitet hat, also fast schon unmenschlich viel gearbeitet hat, wenn man dann durch einen externen Faktor wie die Corona-Zeit, ich rede jetzt über die wirklich intensiven Monate, April, Mai, Juni 2020, wenn man in dieser Zeit plötzlich gezwungen wird durch einen externen Faktor, alles das, was einen vorher in dieses Korsett gezwungen hat, abzulegen, war das für mich das Beste, was mir passieren konnte. Die Corona-Zeit war für mich persönlich grandios, weil ich hatte viele Verpflichtungen. Ich habe mich so vielen Leuten verpflichtet gefühlt. Ich habe einen sehr, würde ich sagen, großen Freundeskreis, dem ich vermeintlich viel versprechen wollte. Und ich halte das alles ein. Ich pflege Freundschaften. Da müssen Zeiten für eingeräumt werden. Also Stichwort Korsett. Und plötzlich musste ich das alles nicht mehr. Ich musste es nicht mehr.
Also die Luft zum Atmen?
Die Luft zum Atmen kam zurück. Ich hatte eine externalisierte Ausrede, sagen zu können, du, ich würde gern vorbeikommen, aber ich darf ja nicht. Und das tat gut. Ich hatte Zeit zurückgewonnen. Ich habe einfach so. Und das hat sozusagen erst mit dem Thema Freiheit noch gar nicht so viel zu tun. Aber das hat getriggert bei mir. Überleg doch einfach mal, was du da hast. In was für einer, muss man ja auch wirklich sagen, Luxussituation ich eigentlich bin. Ich bin in einem, würde ich sagen, ganz vernünftigen Alter. Mir geht es vor allen Dingen gesundheitlich gut. Das ist dann eins der, wenn nicht sogar das höchste Gut. Ich habe keine gesundheitlichen Einschränkungen. Ja. Ich habe keinen Kredit aufgenommen. Das heißt, ja, ich habe keine finanziellen Einschränkungen. Ich habe keine Schulden. Ja. Ich habe keine Beziehung. Ja. Erstmal neutral. Das kann man ja positiv sehen, das kann man negativ sehen. Ja. Ich habe keine Kinder.
Ja.
Früher wollte ich Kinder. Auch das erstmal nur ganz neutral. Ich habe sie nicht. Und Kinder bedeuten ja neben all dem Guten natürlich auch eine gewisse Einschränkung des Lebens. Kann man ja gar nicht anders formulieren.
Auch eine Form des Korsetts.
Auch eine Form des Korsetts. Ja. Und ich könnte jetzt noch 5 andere Dinge aufzählen, ja, wo ich sagen würde, boah, ich kann ja eigentlich alles machen.
Mhm.
Und ich habe da möglicherweise auch eine finanzielle Freiheit. Nicht, dass ich früher in meinem oder überhaupt in meinem Leben wahnsinnig viel Geld verdient habe, aber ich habe eben auch nicht auf großem Fuß gelebt. Und natürlich legt man da so 2-3 Euro dann irgendwie zurück. Das heißt, eigentlich lag das Leben irgendwie nochmal gefühlt neu vor mir. Das habe ich durch Corona erst entdeckt. Mhm. Und insbesondere durch, ich nenne es mal die Reisefreiheit, also remote, mhm, auch arbeiten, mhm, zu können und nicht mehr ins Büro zu müssen. Stichwort Korsett. Was, ja, war ich für ein aus heutiger Sicht schlimmer Chef? Wir haben die Leute um 8.45 Uhr antanzen lassen zu einer Art Morgenbesprechung. Und zwar nicht, weil um 8.45 Uhr das wichtig war, sondern weil wir sie sehen wollten und so weiter. Also das würde man heute gar nicht mehr unter modernen Managementmethoden machen oder zusammenfassen. Ich fand es aber damals gar nicht schlimm, weil so bin ich sozialisiert worden in meinem beruflichen Werdegang. Und, mhm, da war das völlig normal.
Ja.
Und das passt aber eigentlich nicht mehr in diese Welt. Und, mhm, dadurch habe ich ganz, ganz viele Türen, davon habe ich vorhin schon gesprochen, Türen geöffnet.
Ja, ja.
Ich habe Türen geöffnet, die ich vorher so nicht kannte. Und ich würde sagen, ich bin fast geradezu diametral auf die andere Seite gegangen. Mhm. Also jetzt kann es gar nicht mehr genug remote sein, sage ich mal. Ich kann gar, mhm, nicht genug Freiheit haben. Ich kann gar nicht genug Workation haben. Mhm. Ich komme gerade zurück aus einer Woche, wo ich auf Mallorca war und ich habe versucht, Beruf und Privates, ja, sehr, sehr gut übereinander zu bringen. Und das habe ich, das klang bestimmt vorhin durch, Stichwort Korsett, früher nicht gut geschafft. Da muss es sehr, sehr klar getrennt sein. Mhm. Und es muss sozusagen, erst kommt die Arbeit, dann kommt das Vergnügen. Mhm. Und das muss auch geplant sein. Und da gibt es eine halbe Stunde. Und jetzt fühlen wir uns mal alle wohl.
Wohlfühlen auf Knopfdruck.
Wohlfühlen,
das klappt
auf
bestimmt
Knopfdruck
meist ziemlich gut.
Genau. Und, mhm, das ist ja genau das, was vielleicht so in der ersten Lebensphase eben vielleicht nicht so gut geklappt hat, mhm, wie du es gerade schon sagst. Und ich würde sagen, die Grundsteine sind gelegt in der zweiten Lebensphase, dass es da besser läuft. Mhm. Ob so ist, müssen wir in einem Podcast in 10, 15 Jahren nochmal beurteilen. Aber ich würde sagen, die Grundsteine sind gelegt.
Mhm. Dann verabreden wir uns auf jeden Fall heute schon mal für in 10, 20
gerne,
Jahren
gerne,
und sprechen nochmal.
Gerne.
Du hast gerade nochmal die Türen angesprochen. Welche Tür hast du geöffnet, von der du doch ziemlich überrascht warst, was dahinter zu sehen war?
Gute Fragen hat sie. Mehrere Dinge. Wahrscheinlich ist das Sächlichste ist, dass ich eine Tür, die ich schon mal aufgestoßen hatte, die aber in den letzten 15 Jahren sich eigentlich wieder verschlossen hatte, ich sie wieder neu geöffnet habe. Das ist eine, die mich immer getrieben hat, nämlich das Weltentdecken. Reisen, das, mhm, mit Menschen in Kontakt kommen. Ich bin, mhm, in meiner Familie sehr, sehr viel gereist und hatte die Chance, schon früh irgendwie viel unterwegs zu sein, mhm, und habe das sehr genossen. Habe eben dir erzählt von meinem Auslandssemester.
Ja.
Da ist die Tür wahrscheinlich am weitesten aufgegangen. So. Mhm. Und dann kam mein Karriereleben, dann kam meine Verbissenheit, dann kam, mhm, mein Korsett. Ich habe in meinen gesamten 15, 16, 17 vielleicht Berufsjahren, mein längster Urlaub waren 10 Tage. In 10 Tagen kann man aus meiner Sicht nicht richtig reisen.
Mhm.
Man kann wegfahren, man kann die Stadt verlassen, aber man kann nicht richtig reisen. Reisen,
ja,
ist ja vor allem eine Reise im Kopf. Man muss offen sein, man muss ankommen können und so weiter und so fort.
Mhm. Mhm.
Und das habe ich eigentlich erst in den letzten Jahren wieder, diese Tür wieder geöffnet.
Mhm.
Ich habe mich unter anderem entschlossen, aus diversen Gründen meine selbst gegründete Firma, ich bin Unternehmer,
mhm,
ehrlich gesagt schweren Herzens, aber dann doch mit dem nötigen Mut und mit der nötigen Entschlusskraft operativ zu verlassen, sozusagen nur noch als Gesellschafter dabei zu sein, um genau solche Türen, die vielleicht so leicht angelehnt waren, wieder zu öffnen. Mhm. Das fiel mir sehr schwer, weil ich habe die Firma mit jemandem zusammen gegründet und wenn man etwas zusammen gründet, dann ist das ja wie eine Ehe. Ja, war durchaus eine sehr, sehr spannende Zeit. Diese gemeinsame Firma, wenn einer geht, wie kriegt man das gut hin, dass die Firma trotzdem, der Firma geht's gut, also gar keine Frage. Und mein Mitgründer macht das auch ganz hervorragend, aber wie geht man da gut raus? Das war so eine große Herausforderung, die ich hatte. Aber immer mit dem klaren Ziel, es ist die richtige Entscheidung für mich und mein Leben. Ja. Und vielleicht kommt das Korsett zum fünften oder sechsten Mal, vielleicht ist die Firma dann zum Schluss eben nicht mehr Freiheit gewesen, nämlich Unternehmertum ist ja die Freiheit per se, sondern ist eben vielleicht zum Korsett geworden. Ja. So, ich komme wieder zurück auf die Tür, die ich aufgestoßen habe und ich habe die große Chance dann gehabt, als ich die Firma operativ verlassen habe, sehr viel zu reisen und das eigentlich wieder zu erleben. Und deswegen das ist eigentlich etwas sehr Sächliches, sehr Profanes. Mein Gott, da ist er halt irgendwie nach Asien gefahren. Mir geht es da überhaupt nicht darum, dass ich in Vietnam, Thailand und Kambodscha war, sondern was ist da passiert? Ich bin wieder in meine Vergangenheit zurückgereist. Ich hatte wieder plötzlich meinen großen Rucksack auf, mit dem ich früher durch Australien getrampt bin im weitesten Sinne. Und ich habe gemerkt, wie sehr mir dieses klassische Work and Travel, wie sehr ich das eigentlich bin und wie sehr eigentlich in den letzten 10, 12, 13 Berufsjahren eigentlich ich das versucht habe zu unterdrücken und wie sehr ich aber ein Glück habe ich gespürt, als ich dort in Asien war und ich habe gespürt, was materielle Dinge mir in der Vergangenheit vermeintlich bedeutet haben und auch jetzt übrigens wieder. Ich bin wieder sehr, sehr schnell in meinem alten Trott drin gewesen. Aber wenn ich jetzt hier mit dir sitze und mich daran zurückerinnere, wie das in Asien war, da habe ich wirklich sehr, sehr viel über mich nachgedacht und auch über meinen Bezug zu Geld, meinen Bezug zu anderen vielleicht materiellen Dingen und gemerkt, ey, eigentlich bin ich doch eher der Christoph, der 2002, 2003 durch Australien getrampt ist. Und dieses Gefühl hatte ich 20 Jahre lang nicht. Und das kam in diesem einen Jahr sehr, sehr stark zurück. Und diese Tür habe ich wahrscheinlich am meisten und am stärksten aufgetreten. Und jetzt ist meine Aufgabe, finde ich, die ich mir selber in mein Hausaufgabenheft schreibe, ist, ich möchte daran arbeiten, dass die Tür nicht wieder so schnell zugeht, wie sie wahrscheinlich beim ersten Mal zugegangen ist. Also, welche Techniken, wie kann ich sozusagen das verstetigen, dieses Gefühl? Da noch keine große Antwort drauf. Ich stelle nur fest und gebe hiermit zu Protokoll. Ich möchte daran arbeiten und genau, das ist für mich eine wesentliche Triebfeder. Und deswegen vielleicht eben auch dieses Workation, dieser Begriff aus Vacation und Work, zu sagen, ey, ich kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und daran würde ich ganz gerne arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich schon das perfekte Modell für mich gefunden habe, aber ich glaube, ich habe jetzt ein, zwei Modelle kennengelernt und hoffe und freue mich auf die nächsten Modelle, die da irgendwie kommen. Mit meinem freiheitsliebenden Teil des Gehirns, mit meinem wahrscheinlich eher sachlichen Teil des Gehirns zusammenzubringen und beides irgendwie zu verbinden.
Also die Reise zur Reise, könnte man fast
sagen. Könnte man so sagen,
könnte man sagen. Wenn du so an deine Reisen zurückdenkst, dann läuft ja meist so ein innerer Film ab und irgendwie taucht ein besonderes Bild auf. Welches ist das?
Am Ende des Tages hat es auch wieder mit dem Wort Freiheit zu tun. Das Bild, was mir am meisten aus den anderthalb Reisejahren sozusagen in Erinnerung geblieben ist, ist ein Haus, eine Hütte geradezu, auf einem langen Steg, das im Meer steht und der Ozean, der weite Ozean erstreckt sich davor. Ich hatte mich verbucht auf einer Reise und bin in einem asiatischen Resort, es war kein Luxusresort, aber trotzdem so im asiatischen Resort gelandet, wo ich eigentlich ursprünglich gar nicht hin wollte. Das war der beste Verbucher in meinem Leben. Ich habe mich noch nie bei einer Reise verbucht, das habe ich falsch geklickt und strandete dort plötzlich. Ich glaube nicht so sehr an Schicksal unbedingt, aber das muss Schicksal gewesen sein, denn ich sah mich in dieser Hütte auf so Stelzen im Wasser und der Begriff dort, muss man aufpassen, dass es nicht schon fast wie verklärt klingt, weil es ist genauso gewesen. Ich machte also morgens diese schob also diese Fenster irgendwie weg und vor mir dieser glitzernde Ozean, so ein bisschen rechts, links grün und Strand und dann einmal tief Luft holen. Und das ist so für mich sinnbildlich von dieser Reise gewesen und das hat irgendwie diesen Freiheitsbegriff nochmal neu definiert. Mhm. Und witzigerweise merke ich jetzt, wenn ich an die Zukunft denke, hat für mich Freiheit auch immer irgendwas jetzt mit diesen südlichen, warmen Temperaturen zu tun. Mhm. Ich träume beispielsweise davon, ich habe keine Immobilien bisher erworben, wie ja viele, das möglicherweise im Alter, da haben sie schon 3 oder 4 Immobilien, habe ich nicht, bin gerne Mieter, aber ich habe schon den Traum, jetzt in meiner zweiten Lebenshälfte, gerne eine Immobilie zu erwerben, vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen, die irgendwo im Süden ist, die vielleicht in Südeuropa ist und wo ich etwas völlig Komplementäres habe zu meinem Leben hier. Hier wohne ich in der Stadt. Ich bin wahrscheinlich schon im weitesten Sinne, mag ich so Großstädte auch gerne. Großstädte ist ja ein relativ weiter Begriff. Aber ich mag dieses urbane Leben. Ich mag gute Kultur. Ich mag gute Kulinarik. Das schätze ich alles sehr. Das würde ich jetzt auf dem, ich sag mal, klassischerweise auf dem Dorf eher weniger finden. Aber ich würde gerne einen Gegenpol, einen komplementären Gegenpol dazusetzen. Mhm. Vielleicht alles das, was ich hier nicht habe. Ich würde gerne, mein Job ist sehr geprägt von Kopfarbeit. Mhm. Ich sitze viel am Rechner, viel Strategie, viel Planung, viel Teams führen, alle mittlerweile immer mehr remote. Mhm. Ich würde gerne ein kleines bisschen Handarbeit in mein Leben bringen. Ich würde gerne etwas klassisch schaffen. Mhm. Ich habe früher beim Radio gearbeitet, da habe ich auch was geschaffen. Ich habe in einem Softwarebereich zum Schluss gearbeitet, da habe ich auch was geschaffen. Beides ist aber, man kann es schwer in die Hände nehmen. Radio kommt aus dem Lautsprecher, ist ein flüchtiges Medium, ein ganz tolles Medium. Ich kann jetzt 2 Stunden lang ein Plädoyer für Radio halten, aber es ist ein sehr flüchtiges Medium. Software kann ich zwar sehen an irgendeinem Monitor, ist aber auch, besteht aus Zeilencode, aber es ist auch etwas, ich würde sagen, ähnlich flüchtiges wie Radio. Ja. Und das habe ich geschaffen, aber ich würde gerne in meinem weiteren Leben noch etwas schaffen, was ich auch anfassen kann. Das kann etwas Konstruieren, Bauendes sein. Ich beschäftige mich mit dem Thema Inneneinrichtung und solche Dinge. Es kann etwas, aber kann auch etwas Anpflanzen sein. Mhm. Es kann etwas Ernten sein. Mhm. Ich würde gerne etwas selber anbauen. Ich würde gerne Wein anbauen, wenn mir das irgendwann mal gelingt. Und alles so träume ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es wirklich umsetzen würde, aber ich träume mich da so ein kleines bisschen rein. Mhm. Und das würde ich gerne erschaffen.
Ich würde gerne mit dir bei dem Träumen bleiben. Mhm. Stell dir vor, wir treffen uns in 40 Jahren hier oder auf einer Parkbank wieder. Was wirst du mir erzählen?
Ich hoffe, ich werde dir erzählen, dass ich den Weg, den ich aus meiner Sicht genau jetzt eingeschlagen habe. Ich habe ja am Anfang des Gesprächs schon gesagt, dass ich würde jetzt nicht sagen, an einem Scheideweg bin, aber schon an einem Umbruch auf jeden Fall bin. Ja. Dass ich diesen Weg konsequent weitergegangen bin und mich nicht wieder habe in mein altes Korsett zurückzwingen lassen durch externe Faktoren oder durch interne Faktoren. Ja. Ich möchte gern weiterhin viel entdecken und ich möchte gern sagen können, dass ich keine Zeit in Häkchen vergeudet habe mit Dingen, die mich nicht glücklich gemacht haben. Das habe ich in der Vergangenheit durchaus gemacht. Ich habe für viele Leute viele Dinge gemacht. Und mir hat mal mein alter Geschäftsführungskollege gesagt, Christoph, unsere Gesellschafter werden nicht an unserem Sterbebett stehen, auch nicht an unserem Krankenbett stehen. Wir müssen selber auf uns achten und selber aufpassen. Ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist und den ich oft halt eben nicht beherzigt habe. Und wenn ich dich in 40 Jahren treffe, würde ich dir gerne sagen, ich habe ihn mehr beherzigt als in der Vergangenheit. Ja. Und da freue ich mich drauf. Also ich bin total positiv auf die Zukunft. Das war ich auch nicht immer. War oft sorgenfrei, immer Glas eher halb leer als halb voll. Aber im Moment bin ich voller Tatendrang und voller positiver Energie, die Dinge zu gestalten, weil ich vielleicht auch weniger Angst habe. Ich war am Anfang, wir sprachen über Unsicherheit, vielleicht war ich auch ein bisschen ängstlich, was wird die Zukunft bringen, alles ist unsicher. Vielleicht leben wir in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren in vielleicht sogar den politisch unsichersten Zeiten, in denen ich in meinen ganzen 41 Jahren jemals gelebt habe. Das heißt, man hatte allen Grund, darauf zu sagen, boah, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. aus mir selber strahlt das aber nicht raus. Wir haben gesprochen über die Pfeile. Mhm. Und ich glaube, da sind mittlerweile relativ viele Pfeile drin, die ich hoffentlich mal irgendwann einsetzen kann. Und da freue ich mich drauf.
Mhm. Gibt es noch was, was du mir erzählen willst?
Ich hoffe, ich kann dir dann erzählen, dass ich mal in einem Film als Synchronsprecher tätig war. Ich habe jetzt keine klassische Bucketliste. Manche haben das ja so, ich habe ein paar Reiseziele, wo ich irgendwie hin will und so ein paar Dinge, die ich habe eben schon gesprochen, irgendwas mit der Hand machen. Ich würde gerne mal imkern. Ich habe mir überlegt, ob ich so einen Imkerkurs mache, weil ich das irgendwie toll finde. Also irgendwie, ich bin viel stärker als in der Vergangenheit, bin ich naturbezogener, als ich in der Vergangenheit war. Aber ich habe total Bock, ich habe ja früher Radio gemacht und ich habe total Bock, mal in irgendeinem Film irgendeine Nebenrolle zu synchronisieren. Und ich hoffe, wenn wir uns in 40 Jahren sehen, dass ich dir sagen kann, in dem Film habe ich die Nebenrolle, das ist meine Stimme. Das würde ich dir gerne erzählen.
Und das ist witzig, dass du das sagst, weil das Gleiche würde ich dir dann auch erzählen wollen, weil es nämlich auch schon immer mein Wunsch war, schon als Teenager, ich war sogar auch beim Vorsprechen, ist aber leider so? Nur einmal. Vielleicht wird es derselbe Film oder wer?
Ja, bitte.
Das wäre großartig.
Bitte. Darf ich dich kurz fragen, läuft denn das beim, ich habe das noch nicht gemacht, wie läuft denn das beim Vorsprechen ab?
Ich habe gar keine Ahnung mehr.
Okay.
Also das ist so lange her und das war einmal und es waren so viele Menschen und ich war, glaube ich, auch so unvorbereitet, deswegen kann ich dir das gar nicht sagen. Ich würde es auch total gerne machen.
Weil ich
und wenn das nicht klappt, dann wäre die Schauspielerin. Aber das steht auch schon relativ.
Das ist fest eigentlich.
Das ist auf jeden Fall fest. Eigentlich nichts mehr dran zu rütteln.
Da ist nichts mehr dran zu rütteln. Und ich finde beim Synchronsprechen, finde ich ja vor allen Dingen faszinierend, es ist ja Schauspielern und es ist halt auf einem, glaube ich, sogar sehr, sehr hohen Niveau, aber ohne diese eine Ebene. Und ich finde, mit Stimme und mit Sprache als solcher kann man halt wahnsinnig viel machen, wenn man das wirklich schafft, darüber Emotionen so zu transportieren, wie eine völlig fremde Person, die man synchronisieren soll. Ich finde das ja ein total faszinierendes Thema. Also, wenn jemand diesen Podcast hört und zufälligerweise in einem Synchronstudio arbeitet, wendet euch an die Inhaberin dieses Podcasts.
Genau, ich vermittle dann die Kontaktdaten
weiter. Ja, unbedingt. Wir machen es zusammen.
Oder wir machen einfach einen Film und dann synchronisieren wir den.
Das geht natürlich auch.
Ja, dann easy. Machen wir es uns ein bisschen, also klingt wie nach der leichteren Variante. Du hast davon gesprochen, auf deinem jetzigen Weg bleiben zu wollen. Was braucht es, dass du auf diesem Weg bleiben kannst und was könnte dich aber davon abbringen?
Ich brauche Weggefährten. Brauchte sie in der Vergangenheit und ich hatte wirklich Glück in meinem Leben, dass ich beziehe es im Moment erstmal auf meine beruflichen Weggefährten, dass ich würde sagen, drei maßgebliche Weggefährten bisher beruflich hatte, die mich wahnsinnig inspiriert haben, die mich begleitet haben, ohne die ich auch nichts wäre. Mhm. Und ich habe mal irgendwann eine Vorlesung gehalten, da ging es um das Thema Gründen und so. Und da ist für mich völlig klar, it takes two to tango. Mhm. Man kann nur, ich glaube und bin der festen Überzeugung, man kann nur zu zweit oder im Team, sagen wir es mal so, erfolgreich sein. Ich bin alleine nichts. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber da glaube ich ganz, ganz fest dran. Ja. Und das ist im Beruflichen so und es ist auch im Privaten so. Wir haben kurz vorhin über das Thema Freundschaften gesprochen. Ich bin aktuell nicht in einer Beziehung. Das heißt, für mich sind die Freundschaften umso wichtiger und ich versuche, sie zu pflegen. Ich investiere da sehr, sehr viel Zeit rein. Ich investiere da sehr, sehr viel Energie rein. Ich habe immer das Gefühl, es ist nicht genug. Das wurmt mich.
Woran liegt das?
Weil ich glaube, mein eigener Anspruch an Freundschaften ist sehr hoch und ich glaube, dass man in Freundschaften viel Zeit investieren muss. Es gibt die ganz klassischen Freundschaften, man trifft sie nach 20 Jahren wieder und nach 5 Minuten ist alles genauso, als hätte man sich nie verlassen. Die habe ich auch, solche Freundschaften. Aber ich glaube schon, dass für eine richtig intensive Freundschaft man vor allen Dingen ja auch regelmäßig mehr Zeit miteinander verbringen muss.
Ja.
Und in einem, taucht das Korsett wieder auf, in einem zeitlichen Korsett, gerade wenn man ein Unternehmen neu gründet, ist es einfach sehr schwer oder fällt es mir sehr schwer, vieles in der Vergangenheit und ich glaube, es wird mir auch in der Zukunft schwer fallen, dem die nötige Priorität und die nötige Zeit einzuräumen. Weggefährten sind also für mich vor allen Dingen Freunde, ist aber vor allen Dingen auch meine Familie Und wenn du sagst, was könnte mir Stein in den Weg legen, dann glaube ich, dass mir solche Weggefährten wegbrechen. Da steht der Tod von Familienmitgliedern so, glaube ich, an höchster Stelle. Ja. Da steht aber eben auch Freundschaften, die ja auseinandergehen. Ich habe noch nie jemand die Freundschaft gekündigt. Mir hat noch nie jemand die Freundschaft gekündigt. Ich glaube, man kann keine Freundschaften kündigen. Ich finde den Begriff, finde das Konzept abstrus. Aber natürlich gibt es da mal ein Auf und Ab. Und das ist für mich eigentlich, ich habe das gemerkt in der Vergangenheit, als es mal irgendwo gekriselt hat in ein, zwei Freundschaften, dass mich das sehr, sehr mitgenommen hat und auch nach wie vor immer noch wieder bewegt. Und deswegen im Positiven wie im Negativen Weggefährten sind, glaube ich, für mich der absolute Anker und ein ganz, ganz stabiler Treiber im Leben. Jetzt gehe ich mal weiter und bin ja eben nicht in einer Beziehung. Und wenn, dann wäre ich in einer schwulen Beziehung. Das heißt, da stehen jetzt Kinder auch jetzt nicht als allererstes an. Ist ja auf gar keinen Fall ausgeschlossen, aber auch nicht an. Das heißt, was bleibt denn eigentlich von mir? Wenn wir ans Thema Alter denken, klar gibt es dann auch Weggefährten. Ich habe das gestern Abend gerade mit meinem besten Freund diskutiert. Man kommt irgendwann immer mal wieder und wie soll es denn irgendwie werden? Und ein anderer Freund sagte mir letzte Woche, der ist jetzt 50 geworden und sagte ganz nachdenklich, du, ich habe noch 25 geile Sommer. Und das meinte er im positiven Sinne. Ich habe es aber total negativ aufgefasst. Ich dachte, boah, was für eine Endzeitstimmung, Junge. Und du bist doch erst 50 und er ist auch als Typ viel, viel jünger, so in seiner ganzen Agilität. Aber er meinte das positiv. Ich habe noch 25 geile Sommer vor mir und die will ich irgendwie nutzen. Ich habe aufgefasst, oh, er hat nur noch 25 geile Sommer und das muss man auf jeden ganz, ganz krass nutzen. Also das Negative nutzen versus das Positive nutzen. Und darüber kamen wir dann aber eben auch, wie stellen wir uns eigentlich das Älterwerden vor? Und ich bin mir sicher, wenn du dich mit anderen Schulmännern unterhältst, kommt es ab einem bestimmten Alter, mit 20 garantiert noch nicht, aber so rund um 30, 40 bewegt uns das alle sehr. Mhm. Wie werden wir alt? Welche Modelle gibt es da? Mhm. Gründen wir eine große WG? Da können Paare drin sein und Singles drin sein. Gehen wir dann zu zweit in einer klassischen, ich würde fast schon sagen, heteronormativen Beziehung? Mhm. Gehe ich so durchs Leben? Gehören dann Kinder dazu? Ja, nein. Wem vererbe ich was? Also das sind so viele aus meiner Sicht ungeklärte Fragen, vor denen habe ich gar keine Angst. Also es ist nichts, was mich irgendwie mir negative Stimmung macht, aber es sind Fragezeichen. Und ich habe nicht mal den Hauch einer Ahnung, wie das in Zukunft aussieht. Ich freue mich darauf, weil ich mich nicht unsicher fühle, weil ich glaube, ich viel auch, sprachen wir schon gerade drüber, viel auch in Freundschaften investiere. Auf der anderen Seite, ob dann davon irgendwas zurückkommt, das ist ja nicht so ein ganz klassisches Geben und Nehmen. Das finde ich bei Freundschaften falsch, sollte man nicht haben. Aber in dem Fall muss man das mal so formulieren, was ist denn, wenn dann einer alt und gebrechlich wird? Das kann ja auch schon eher passieren, das kann ja auch durch eine Krankheit sein. Wer ist dann um einen rum? Und ich glaube, das ist in einem schwulen Leben immer noch mal ein kleines bisschen, stellt man sich die Frage, vielleicht noch mal ein kleines bisschen intensiver als vielleicht in einer Hetero-Beziehung, wo man mit Kind und Kegel eigentlich schon das Umfeld relativ gut abgesteckt hat. Mhm. Und das sind die großen Fragen auf die Zukunft. Und wenn wir auf deine Frage von vorhin noch mal kommen, nach den 40 Jahren, ich hoffe, dass ich dann, wenn wir uns in 40 Jahren auf einer Parkbank treffen, dass ich dann sagen kann, und das ist mein geschütztes Umfeld, in dem ich mich sehr wohl fühle. Das sind die Leute, die mich die letzten 40 Jahre durchs Leben begleitet haben und die auch immer noch da sind. Mhm. Da kommen neue dazu, aber hoffentlich bleiben viele von denen, die ich aktuell um mich herum habe, bleiben bei mir.
Mhm. Und du hast ja von diesen Weggefährten gesprochen. Wie sind die WeggefährtInnen vielleicht auch, die dir helfen, auf deinem Weg zu bleiben? Was tun die vielleicht, dass du auf dem Weg bleiben kannst, auf dem du jetzt bist, dich unterstützen, begleiten?
Naja, die inspirieren mich, sie treiben mich an, aber vor allen Dingen, sie hinterfragen mich auch. Mein Geschäftspartner von der Softwarefirma, der ist beispielsweise jemand, der sehr diametral unterschiedlich ist zu mir. Ich würde sagen, wir sind sehr komplementär, wenn man das positiv ausdrückt. Und das drücke ich in diesem Fall ausschließlich positiv aus. Und der hat aber dafür natürlich eben auch viele andere Sichtweisen. Mhm. Und ein guter Weggefährte, übrigens auch, das ist ja auch nebenbei noch ein guter Freund, das macht es vor allen Dingen aus, dass er A, mich gut kennt, meine Eigenschaften und Eigenheiten und Eigenarten kennt, aber vor allen Dingen auch, ja, ich würde fast schon sagen, eine Gegenrede hält bei vielen Dingen. Mhm. Ich habe mich in der Vergangenheit durchaus mit Freunden umgeben, die sehr ähnlich waren wie ich. Meine beiden Beziehungen aber waren mit Leuten, die eher anders waren als ich. Mhm. Und die Frage war, was macht einen guten Weggefährten aus? Was machen die? Naja, die inspirieren mich, die ziehen mich nach vorne und zeigen mir andere Dinge auf, an die ich in meiner Welt irgendwie nicht denken würde. Mhm. Aber sie hinterfragen auch das, was ich tue und inspirieren mich am Ende des Tages dadurch auch, aber sind nicht immer meiner Meinung oder einer Meinung mit mir. Und das ist eigentlich das, was ich auch in den letzten Jahren viel stärker festgestellt habe, dass ich mich vielleicht in der Vergangenheit eher mit Leuten umgeben habe, eben die meiner Meinung waren oder einer Meinung, die ich geteilt habe, waren. Und die wirklich wahren Weggefährten sind die, an denen ich mich auch reiben kann.
Mhm. Ja, ja. Womit kann man dich denn inspirieren?
Mit fachfremden Themen. Ich grab mich wahnsinnig gern. Man könnte auch sagen, ich nerde mich gerne in Themen rein, mit denen ich vorher nichts zu tun habe. Ist ganz, ganz in Häkchen aktuell. Ich habe als Corona-Projekt, ich wollte immer so einen Bootsführerschein machen, habe so einen Bootsführerschein gemacht. Nicht, weil ich unbedingt jetzt von morgens bis abends Boot fahren möchte, sondern A, ich hatte die Zeit, das irgendwie online zu machen und dann offline diese Prüfung abzulegen. Mhm. Aber im Sportbootführerschein, insbesondere Sportbootführerschein See, beschäftigt man sich mit Navigation wie 1400 irgendwas gefühlt, also mit Disziplinen, mit denen ich, mit Meteorologie, mit Technik und. Und das inspiriert mich. Und alles, was nicht in meiner Bubble stattfindet, also in einer digital, ich bin Digitalunternehmer, da ist man in einer totalen Bubble drin. Das Unternehmen ist in Berlin in einer totalen Tech-Bubble und man unterhält sich nur mit Leuten, die so like-minded sind. Man spricht mit vielen denglischen Begriffen, wie du ja gerade merkst. Mhm. Und was mich wirklich inspiriert, sind Menschen, die eine Passion haben für etwas, was ich bisher noch nicht kenne. Ich habe das Thema Imkerei eben schon gesagt. Ich habe der Freund von einem guten Freund von mir, der ist Imker. Und wenn der erzählt, dann sehe ich dieses Glühen in den Augen, was ich vielleicht habe, wenn ich von irgendwelchen Software-as-a-Service-Produkten oder Ideen und Konzepten spreche. Da kann ich auch, oder über Radio, da könnte ich stundenlang philosophieren. Ja. Und der hat das beim Thema Imkerei. Und das inspiriert mich. Mhm. Und solche Leute habe ich gerne um mich herum, die sozusagen mit beiden Beinen im Leben stehen und irgendwie eine Passion für etwas haben, die selber etwas fasziniert und das durchgezogen haben. Solche Leute faszinieren mich einfach.
Ja. Gibt's was, von dem du weißt, das wird dich auf gar keinen Fall inspirieren?
Fällt mir nichts ein im Moment. Naja, ich kann dir eher sagen, was mich auf die Palme bringen, was mich wahnsinnig macht und damit dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt inspiriert. Das ist nämlich eben genau das Gegenteil von den Menschen, die ich gerade beschrieben habe, die ihre eigenen Passionen. Ich sag mal so ganz klassisch, der sich ausruht in seinem Leben und komplett, ich will nicht sagen, sich aufgegeben hat, aber so nach dem Motto, ich muss hier gar nichts mehr. Jetzt müsst ihr erstmal alle. Mhm. Und zwar ist das jetzt nicht diese viel zitierte Generation, hier bitte Buchstaben einsetzen, sondern ich habe total Verständnis dafür, dass die Prioritäten in den Generationen anders gelagert sind und dass sozusagen ein anderes Anspruchsdenken auch wahrscheinlich sogar legitim ist. Das meine ich überhaupt nicht, sondern jemand, der, also was ich wahnsinnig uninspirierend finde, ist jemand, der sich seit 20, 30 Jahren in seinem beispielsweise Job eingerichtet hat, das auch weiß, mir kann hier keiner was, im Zweifelsfall auf Lebenszeit verbeamtet ist. Ich finde, das Beamtentum ist etwas sehr, sehr Gutes. Ich freue mich sehr, dass ich in einem Sozialstaat leben darf. Ist ja ein hohes, hohes Gut. Sich aber da einzurichten und zu sagen, das ist es jetzt, jetzt müsst ihr erstmal alle um mich rumtanzen und erstmal, der Staat muss hier erstmal mich komplett durchfinanzieren, das macht mich wahnsinnig, wenn sozusagen aus einem heraus keine Kraft mehr kommt, sondern ich habe mich eigentlich in einem System eingerichtet, in dem ich mich komplett fallen lassen kann. Mhm. Und wiederum das Gegenteil, inspirieren mich Leute, die halt sagen, ich habe halt irgendwie Antrieb, ich möchte irgendetwas erschaffen. Mhm. Und genau, das ist wahrscheinlich etwas, was ich sehr uninspirierend finde, wenn sich jemand so schon komplett irgendwie eingerichtet hat und keinen Mut mehr hat, irgendwas anzupacken.
Mhm. Ich würde gerne mit dir noch mal einen kurzen Sprung zurück machen. Du hast von Pfeilen abschießen gesprochen und gibt es Pfeile, die ins Leere gingen?
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich insbesondere die im Privaten. Ich habe es bisher immer geschafft, meine Karriereambitionen über Beziehungen zu stellen und habe den Pfeil, nämlich Beziehungen gut, partnerschaftliche Beziehungen gut zu pflegen, der ist vorher auf die Erde gefallen, bevor er quasi im Ziel ankam.
Ja.
Und der Pfeil ist ins Leere gegangen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man so etwas planen kann. Ich glaube auch nicht, dass das ein Pfeil ist, den man immer gleich abschießt, weil Menschen, geht ja um Menschen, um Beziehungen zwischen zwei Individuen.
Absolut.
Da kann man, glaube ich, jetzt relativ schwer mit einem Framework kommen. Aber auf der linken Seite in dem Köcher sind die ganzen beruflichen Pfeile drin. Da gibt es ganz viele Dinge, die ich noch nicht weiß, die ich nicht kann. Aber da würde ich sagen, der ist schon solide gefüllt. Auf der privaten Seite habe ich manchmal das Gefühl, unabhängig von diesen Freundschaftspfeilen, ist gerade so auf der intensiven partnerschaftlichen Seite, gibt es durchaus was, wo ich glaube, da habe ich noch einen, würde ich gerne in den nächsten 40 Jahren, das war der Zeitraum, den du angesprochen hast, würde ich gerne noch ein bisschen mehr Pfeile sammeln.
Mir kam gerade das Bild, wenn man so den Bogen spannt und so ein super gutes Gefühl hat, auch so das Gefühl hat, der wird definitiv treffen und dann lässt man los und der fällt vor einem auf den Boden.
Und das war genau mein Bild. So, ich ist dann mit hoher Ambition gestartet. Da. Der Bogen ist gespannt und man sagt, das wird jetzt was. Und das ist eben vielleicht auch das, jetzt kommen wir wieder an den Anfang des Gesprächs, diese Verbissenheit, die ich genannt habe. Ja? Man kann halt nicht auf alles mit einem Pfeil und Bogen schießen im Leben. Und das ist aber genau das, was ich versuche. Ja? Ich versuche, das Irrationale zu rationalisieren. Und wenn wir auf der Parkbank sitzen in 40 Jahren, ich hoffe, dass ich dir sagen kann, dass es vielleicht auch nicht immer geklappt hat und dass es auch gut so war, dass es nicht geklappt hat, weil das Irrationale manchmal eben nicht rationalisiert werden kann und das mehr zuzulassen und das auch nicht in ein Framework einzubinden und zu sagen, ich muss das jetzt alles irgendwie und so funktionieren Beziehungen und ich muss diese drei Trigger irgendwie und dann wird das schon klappen, sondern zu sagen, vielleicht braucht es eben 100 Pfeile und irgendwann geht einer, aber nur symbolisch ins Ziel, aber eben nicht, weil der Bogen nun ganz besonders stark gespannt ist und das ist da steckt da für mich drin und darauf freue ich mich aber eigentlich. Und wie gesagt, wenn wir uns vor 10 Jahren getroffen hätten, hätte ich mich da wahrscheinlich nicht drauf gefreut und hätte gesagt, boah, alles ganz unsicher. Und jetzt, ich bin voller guter Dinge.
Und ich musste bei dem Bogenspannen noch daran denken, als du vorhin das Bild oder von dem Bild gesprochen hast, als du die Vorhänge in dieser Unterkunft, die du fehlerhaft gebucht hast, durchgeatmet hast. Vielleicht geht es um dieses Durchatmen, kurz bevor ich den Bogen spanne und auch loslasse. Nicht darauf, nur das Ziel zu sehen, sondern ich atme jetzt tief durch und dann, du hast halt auch von Loslassen gesprochen. Vielleicht ist es ja auch das.
Vielleicht ist es auch das, ja.
Ich komme jetzt zur vorletzten Frage, nämlich der Frage, die mein Gast zuvor gestellt hat. Mit welchen Menschen, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne mal einen Abend verbringen?
Ich kenne diese Frage als Konzept schon und ich habe sie auch schon ein paar Mal beantwortet. Es gibt aber nicht die eine Person, die immer wieder kommt, sondern es ist ein Politiker. Ich würde schon sagen, dass ich ein durchaus auch politischer Mensch bin, die ich einfach faszinierend finde. In dem Fall ist es aber, wir sprachen von einem Buch, was mich inspiriert hat, Hanya Yanagihara, Ein wenig Leben. Und jetzt würde mir beispielsweise einfallen, ich würde gern mit dieser Frau, die ein für mich extrem fesselndes Buch geschrieben hat, mit der würde ich gern mal einen Abend verbringen und würde sie ausfragen über die Entstehungsgeschichte. Ich würde sie eigentlich gerne bitten, das Buch weiterzuschreiben, weil es gibt davon keine Fortsetzung, wird es auch nie geben. Das würde mich gerade sehr glücklich machen.
Irgendwie schön, wie sich da der Kreis schließt zum Anfang. Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Welche Herausforderungen der Welt oder Gesellschaft würdest du gerne anpacken wollen?
Schöne Frage. Vielen Dank. Und bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, möchte ich dir auf jeden Fall danken für dieses wundervolle Gespräch. Mir kam das Bild eines kleinen Bootes und in diesem Boot saßen wir jetzt zusammen. Der Ozean, der glitzert und jetzt fahren wir zurück an den Steg, legen an. Ich danke dir sehr für deine Einblicke, für dein Vertrauen, für deine Offenheit. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht.
Danke dir vor allen Dingen für die unfassbar guten Fragen, die mich wirklich sehr ins Nachdenken gebracht haben. Dankeschön dafür.
Sehr gern. Die letzte Frage ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin Christoph und ich bin auf einer Reise.